Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Pieter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Fulya Kurun. Sie ist seit fast 30 Jahren im interkulturellen Dienst für die Polizeidirektion Hannover tätig. Fulya wurde 1965 in Istanbul geboren. Als sie noch sehr klein war, gingen ihre Eltern als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland. Fulya blieb bei den Großeltern zurück. Als sie 3,5 war, holten ihre Eltern sie nach. Eine deutsche Oma kümmerte sich um sie, während die Eltern arbeiteten. Fulya erzählt über das Aufwachsen in einer Kleinstadt in Ostwestfalen-Lippe, ihr Gymnasium, an dem man damals keine Arbeiterkinder haben wollte, über ihre Aufgabe beim interkulturellen Dienst bei der Polizeidirektion Hannover und über Rassismus bei der Polizei. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Pieter mit Fulya Kurun. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Fulya, bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Ist das okay?
Ja.
Fulya, was ist dein Lieblingsgericht?
Mein Lieblingsgericht? Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich esse alles, was so mediterran ist, sehr gerne, Auberginen unter anderem. Und als die Oma noch lebt, habe ich sehr gern Kartoffelpuffer, aber nur ihre, die sie gemacht hat, gegessen mit, ganz klassisch, mit Apfelmus.
Mhm. Okay.
Ja, also es ist ein bisschen situations- und menschenabhängig. Und von meiner Mutter am liebsten Okraschoten-Eintopf, aber auch nur von diesen Personen.
Also Kartoffelpuffer von Oma damals, ja, und Okraschoten von
meiner sozialen Oma, meiner biologischen Oma.
Okay, ja, da von ihr kannst du, ja genau, nachher gerne nochmal mehr erzählen, das interessiert mich, ja. Schön, was ist dein Lieblingswort?
Mein Lieblingswort? Auf Türkisch finde ich das so, ich sage im Türkischen gerne Can. Bestimmt sagen Freunde, dass ich andere Wörter im Deutschen sage, aber es ist mir nicht so bewusst, aber Can oder Canım. Und das ist das Leben, die Seele. Und das sage ich sehr gerne. So gerade bei Innerfamilienkontext oder auch bei Menschen, die mir sehr, sehr nah sind. Und dieses Wort finde ich sehr schön.
Das klingt so, das Leben, die Seele, als ob es da nicht eine deutsche 1:1-Entsprechung gibt.
Ja, das ist so. Bestimmt gibt es sehr kluge Menschen, die eben als Dolmetscher tätig sind, die das besser übersetzen können. Aber ich übersetze das so. Ja. So, das ist mein Verständnis davon.
Ja, aber ich weiß gar nicht, also ob man das so werten muss. Es ist ja tatsächlich so, dass es viele Wörter in den unterschiedlichen Sprachen gibt, wo es, glaube ich, nicht das eine Wort in einer anderen Sprache gibt. So,
ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt den Vornamen Eva Can, wenn ich das jetzt Eva mein Leben sagen würde, würde mich alle im Deutschen komisch anschauen. Im Türkischen oder Canım sagen würde, Eva Canım. Das ist im Türkischen, gibt es das eher und ist auch nicht, wo alle komisch gucken. Und wenn ich das aber im Deutschen mein Leben oder meine Seele sage, dann gucken alle komisch. Deswegen ist es nicht in einem deutschen Sprachraum, wobei die Wörter als solche natürlich auch da sind. Und
das heißt, das ist so eine wertschätzende Form oder eine Koseform schon, dieses Can?
Koseform in einer wertschätzenden Art und Weise, würde ich es so verstehen.
Was ist für dich das Unwort aktuell?
Das Unwort aktuell, also das ist schon etwas älter, aber ich finde es trotzdem schrecklich. Gutmensch. Das, also, gibt es eine andere Alternative, als ein guter Mensch zu sein? Also, insofern.
Also Gutmensch wird und wurde ja häufig eigentlich so als, ja, fast schon Schimpfwort,
ja,
oder jedenfalls
genau,
als negative Bezeichnung.
Ja, negativ für Menschen, die sich sozial engagieren, die anderen Menschen helfen, die 2015 kam das ja auch, 15, 16, die Menschen, die den Flüchtlingen geholfen haben und bis heute in diesem Bereich tätig sind und viel Herzblut reinstecken und diese Menschen mit dieser Begrifflichkeit als zu beschimpfen, als Schimpfwort zu benutzen. Es gibt keine andere Alternative, meiner Meinung nach, als ein guter Mensch zu sein.
Ja. Ja, das war so in der Zeit, als die Stimmung gekippt ist nach dieser anfänglichen Euphorie 2015, ne? Wie du gesagt hast, dann so 2016 hat das dann ja angefangen, ja. zu deiner Biografie, Fulya. Mhm. Du bist 1965 in Istanbul geboren.
Ja.
Die ersten Lebensjahre bist du dort auch aufgewachsen. Mhm. Hast du so ganz frühe Kindheitserinnerungen an diese Zeit? Was für welche Bilder hast du da so im Kopf oder gibt es
ja,
da welche?
Ja, ich war ja 3,5, fast 4. Insofern habe ich sehr wenig Kindheitserinnerungen. Ich habe ein Gefühl.
Also 3,5, fast 4, als du dann weggegangen bist.
Ja, also, als ich nach Deutschland gebracht wurde. Und ich habe ein Gefühl. Und das Gefühl war mit sehr viel Sehnsucht nach der Mutter. Meine Mutter ist zuerst gegangen und ich war bei meiner Tante. Mein Vater hat gearbeitet, aber es war schon so, dass die Tante und meine erwachsenen Cousinen haben sehr viel sich um mich gekümmert. Das habe ich in den Familiengeschichten dann. Die haben dann, man konnte ja nicht telefonieren nach Deutschland.
Deine Mutter ist nach Deutschland vorgegangen.
Die ist nach Deutschland gegangen als Arbeiterin, als Gastarbeiterin zuerst und mein Vater dann ein halbes Jahr hinterher. Ja. Und dann haben die da Telefonate fingiert in Istanbul und all solche Sachen, so wie man, was man so mit kleinen Kindern so macht. Dann sind wir sogar extra zur Post, weil da eine andere Freundin bei der Post arbeitet und ich ging in eine Telefonzelle, weil ich denen nämlich nicht glaubte, dass ich wirklich mit meiner Mutter telefonierte. Das hat man mir aber alles erzählt, das ist, habe ich nur als Gefühl in Erinnerung.
Aber du hast da nicht tatsächlich mit deiner Mutter gesprochen, sondern mit einer anderen?
Mit jemand anderem, aber weil ich denen nicht glaubte, wenn sie das zu Hause gemacht haben. Und zu Hause gab es ja auch keine Telefone oder in der Telefonzelle. Ich habe das nicht alles nicht geglaubt. Und dann hat man mich extra in diese Telefonzentrale, wo die Freundin arbeitete, gebracht, damit das auch wirklich meine Mutter ist. Okay. So, um mich davon zu überzeugen.
Und das war dann eine Freundin von deiner Mutter? Damit es dir besser geht, damit du dich besser fühlst.
Und das war dann auch der Grund, weil dann meine Tante gesagt hat, die dreht hier langsam durch, musst du 3,5, 4 werden. Ja. Das ist ja normal in dem Alter, dass wenn die Mutter so weg ist und dann waren meine Eltern, wo das, aber das ist alles mir erzählt worden. Also meine Mutter war wohl sehr verzweifelt, mein Vater auch, aber meine Mutter vor allem. Und die haben beide also für meine Eltern war es der Kulturschock, die sind Istanbulaner Arbeiter und kamen noch aus Westfalen-Lippe in ein kleines Dorf. Und indem sie durch den Fußballverein sehr, sehr gut aufgenommen worden sind und auch bis heute ganz tolle Freunde haben. Aber dennoch haben sie dann in der Polstermöbelfabrik gearbeitet und waren dann, und diese Traurigkeit hat der Meister meiner Mutter, der wesentlich älter war als meine Eltern, bemerkt und hat sie dann mit Händen und Füßen und Dolmetschung dann gefragt, was ist. Und dann hat sie so erzählt und dann hat sie ein Bild von mir gezeigt. Und dann sind sie nach Hause eingeladen worden. Und
zu diesem Meister.
Genau. Und seine Frau und die beiden haben dieses Ehepaar, hat meine Eltern dann bewirtet und kamen ins Gespräch. Und dann haben die vereinbart, dass sie mich in die Tagespflege nehmen und die ohne weiteres mich dann doch nach Deutschland, also meine Eltern haben sie beruhigt und die selbst hatten keine eigenen Kinder und deswegen Oma und Opa, weil sie vom Alter her theoretisch meine Großeltern hätten sein können und dann bin ich gekommen und daran habe ich eine Erinnerung. Es war, weil ich das erste Mal in meinem Leben Schnee gesehen habe. Also jedenfalls habe ich es bewusst wahrgenommen. In Istanbul glaube ich nicht, dass es damals geschneit hat. Und es war ganz, ganz viel Schnee. So diesen Schnee kennt man heutzutage auch nicht mehr. Also es war ein Meter hoher Schnee. Gut, ich war auch klein. Aber auch die Erwachsenen erzählen, dass dieser Winter wohl, das war 69, 70 der Winter. Und meine Mutter mich mit dem Schlitten morgens vor der Arbeit hingefahren hat. Und dann saß ich, und daran erinnere ich mich auch, vor einem Ofen. Jetzt ist das ein Luxusofen. Damals war es der einzige Erwärmungsgegenstand des Raumes, ein Kohleofen. Und dann habe ich da so, ja, ich konnte ja kein Deutsch. Und daran kann ich mich erinnern. Und Oma und Opa Krome, Wilma und Albert Krome, genau.
Das waren also
die hießen so, Wilma und Albert Krome
und,
aus Bega.
Das ist dann auch die soziale Oma mit den Kartoffelpuffern.
Mit den Kartoffelpuffern, diese Verbindung sein Leben lang. Ich habe dann von montags bis freitags bei denen übernachtet. Die wohnten oben im Dorf, meine Eltern unten im Dorf. Und an den Wochenenden war ich bei meinen Eltern. Ich habe also sehr viel Liebe bekommen. auch sehr viele Grenzen, so wie da, was okay. so damals so üblich war. Mhm. Aber ich habe mich sehr behütet gefühlt. Mhm. Und meine Eltern haben sich auch sehr wohl in diesem Ort mit dem Fußballverein, so mit der Vereins. Aber das war damals, mhm. existierten halt auch noch richtiges Dorfleben. Mhm. Und sie sind für uns Kinder dort geblieben, weil Bildung am wichtigsten war für sie. Mhm. Und wir dann die Schule dort begonnen haben. Ich kam mhm. dann aufs Gymnasium und dann sind meine Eltern und ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie nicht in eine größere Stadt. Mhm. Ich glaube, für sie war es anstrengend. Also für mhm. meine Mutter war es schon so ein bisschen, mhm. weil ihr so, also sie, die haben sich beim Tanzen in Istanbul kennengelernt. Ja. Kannst du dir ja dann vorstellen, ja. wie es ja. dann ist. Wobei sie haben auch viele schöne Feiern gehabt in mhm. Ostwestfalen-Lippe.
Aber das Großstadtleben ja, dann doch genau, auch vermisst. Ein bisschen anders, ja, ja. Das kann ich mhm. mir gut vorstellen, mhm. ja. Und wie war es für dich so in der Schule? Also hast mhm. du eine glückliche Schulzeit gehabt oder war Schule eher so, ach nee, muss nee, nicht unbedingt sein?
Ich bin gern zur Schule gegangen.
Bist gern zur Schule ja. gegangen, ja.
Die Oma hat sich gut eingesetzt für mich. Mhm. Insofern weiß ich nicht, was im Hintergrund gelaufen ist in der Grundschule. Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Ja, was heißt, sie hat sich eingesetzt für dich?
Ja, also so, ich glaube schon, dass sie, so, ja, sie ist ja mitgekommen mhm. mit den Lehrergesprächen und so. Das hat okay. sie ja dann alles so mhm. überwiegend. Meine mhm. Eltern waren auch da, sie mhm. waren auch im Gespräch, aber mhm. Sie dadurch, dass sie halt fließend Deutsch brauchen, meine mhm. Eltern haben ja so Rahmen auch dafür, dass sie nie einen Deutschkurs hatten, mhm. gut Deutsch gekonnt. Mhm. Ja. Aber es hat ja eine Zeit gebraucht, mhm. bis sie auf dem Niveau dann waren.
Ja. Mhm. Ja, klar.
Das Einzige, was ich in Erinnerung habe, war das so ein Lied, wo ich mich, glaube ich, auch geweigert habe, mich zu singen, ist dieses C-A-F-F-E-E.
Ja.
Mhm. Das ist aber, da muss ich schon in der vierten Klasse gewesen sein, mhm. irgendwie. Das mhm. habe ich noch in Erinnerung, dass mhm. ich dass wir das singen mussten.
Mhm.
Ich habe viel mit den Jungs gespielt, die mhm. habe ich gleich am ersten Schultag verprügelt und danach war irgendwie meine besten Freunde.
Gleich mal die Verhältnisse
ja,
geklärt.
Das war, danach waren sie meine besten, aber die habe ich nicht in der Schule verprügelt, wir haben uns damals auf dem Platz verabredet.
Okay, das war ja auch vielleicht besser dann.
Ja, genau.
Okay, ja. Und dann hast du nach der vierten aufs Gymnasium
ja,
gewechselt.
Genau.
Ja,
genau. Mhm. Ja, das war so, da weiß ich, dass mein Vater sich eingesetzt hat. Mhm. Es war, ich hatte, also ich war nie ein Einser-Schülerin, aber so alles, ich hatte alles zwei. Mhm. Und dann hat mein Vater mich aufs Gymnasium, und dann hieß es, ja, es sei doch viel besser, wenn ich auf die Realschule käme. Und dann hat mein Vater sich die Rechtslage erklären lassen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, und ja, natürlich darf sie aufs Gymnasium bei den Noten. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, ja, dann kommt sie aufs Gymnasium. Ja, aber wenn sie sitzt, und dann hat er gesagt, ja, dann bleibt sie eben sitzen.
Mhm. Okay.
Und dann wiederholt sie, das hat noch nie jemandem geschadet.
Gehen wir mal gleich in die Oberstufe. Da warst du Schülersprecherin.
Ja.
Was waren da so die Konfliktthemen, mit denen du so zu tun hattest?
Ich habe nur mitbekommen, dass die Arbeiterkinder oder die Kinder, die nebenan von der Hauptschule auf unsere Schule gekommen sind, mhm. hatten es sehr schwer.
Mhm.
Viele alte Lehrer haben es ihnen schwer gemacht mhm. und da haben wir versucht, und ich sage immer absichtlich wir, weil ich alleine als Schulsprecherin das nicht hätte, also mhm. die Schülersprecher waren, Klassensprecher waren, da gemeinsam zu gucken, dass wir da unterstützen können, sofern es mhm. im Rahmen unserer Möglichkeiten war.
Mhm.
Und die hatten es wirklich schwer. Und vor allem haben sich einige Alte, die sagten so nach dem Motto, die Arbeiter brauchen wir hier nicht, die Arbeiterkinder.
Mhm. Das heißt, das Thema war dann damals, also so wie du es erlebt hast, nicht eine Diskriminierung von Menschen aufgrund von einer Einwanderungsgeschichte, von denen es vielleicht ja auch gar nicht unbedingt so wahnsinnig viel gab, kann ich mir vorstellen, da auf dem Land, sondern eher, was man heute als Klassismus bezeichnet, eben wegen der Zugehörigkeit zu einer speziellen sozialen Schicht, dann eine Diskriminierung
genau.
der Arbeiterkinder.
Also mhm. ich habe das jetzt also mhm. aus der Perspektive der Schulsprecherin.
Ja.
Mhm. Mhm. Da habe ich das so mhm. in Erinnerung. An mhm. unserem Gymnasium waren wir ja auch nur zwei. Eine Gastarbeitermädchen, die hier spanische mhm. Eltern hatte mhm. und ich, die mhm. türkische Eltern.
Okay.
Auf der anderen Seite gab es sehr wohl Lehrer und Lehrerinnen, die auch ganz eindeutig neben dem Vorurteil gegenüber Arbeiterkindern auch noch explizit über Gastarbeiterkinder hatten.
Mhm.
Also ich hatte bis zur 10. Klasse wenn mal jemand, ja, es ist ja gut, kannst zufrieden sein, dass du eine 3 schreibst. Es ist ja nicht deine Muttersprache, und kaum kam ich auf die Oberstufe. Und dann hat mir die Deutschlehrerin, eine andere, gesagt, ja, warum ich Deutsch nicht im Leistungskurs genommen habe. Also so stark ist die Diskrepanz dann gewesen, weil ich dann auf einmal 1 und 2 geschrieben habe. Also deswegen ist es so, da gab es schon noch solche Leute. Aber ich möchte betonen, dass es Gott sei Dank halt die andere Truppe gab, die uns da sehr den Rücken gestärkt hat.
Du hast dann nach der Schule ein Studium absolviert in Göttingen, Türkologie, und bist dann auch in Göttingen hängen geblieben.
Ja.
Hast auch eine Familie dort gegründet. Und 95 hast du dann beim interkulturellen Dienst der Polizeidirektion in Hannover angefangen.
Genau.
Was genau war deine Aufgabe dort?
Ja, ist sie immer noch.
Ja, okay.
Ja. Also in der interkulturelle Dienst hat sich entwickelt. In 95 ist er über das Innenministerium des Landes Niedersachsen, das damals rot-grün war, geschaffen worden und war eine Antwort auf die rassistischen Übergriffe und Morde, die bundesweit passiert waren. Schlagwort ist Solling und Hoyerswerda, unter anderem. Antonia Amadeus natürlich auch das erste Mordopfer war. Und dann hat sich das langsam entwickelt. Also die Herausforderung war, dass man viel dran arbeiten könnte. Eine der Hauptaufgaben war, in die Polizei hinein Wissensvermittlung, und dass wir Fortbildungsseminare, damals war ganz viel Islam unter anderem, oder wie das, sagen wir, wie ticken die Türken, wie ticken die Kurden, wie ticken die Araber, so, das war damals diese Schlagwörter. Mhm. Jetzt machen wir interkulturelle Seminare, interkulturelle Kompetenz. Und es hat sich entwickelt, und dann halt Kooperationen mit den, im Rahmen Kriminalprävention, mit Migrantenorganisationen in Hannover. Mhm. Und das hat sich peu à peu entwickelt.
Also das heißt, was du gerade beschrieben hast, ohne dass es das Wort schon gab, du hast dann angefangen, interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln.
Ja.
Um beispielsweise bei solchen, also es gab ja da zahlreiche rassistisch motivierte Straftaten, um dann auch den Opfern gegenüber empathischer als Polizei agieren zu können. Hat das auch eine Rolle gespielt?
Ja, Empathie spielt doch eine Rolle. Es geht nach wie vor in diesen Seminaren so um Selbstreflexion, sich zu hinterfragen, wie wirklich, wie kann ich deeskalieren? Und machen es mittlerweile so mit Schwerpunkt Antisemitismus, Antiziganismus und Antirassismus. Und dann haben wir für Hannover, was natürlich in der Landeshauptstadt gut geht, dann Schwerpunkte, wo wir interreligiöse Rundgänge machen, wo wir haben ja alle 5 Weltreligionen in Hannover vertreten. Das Hauptmerkmal unserer Seminare ist, dass wir immer Begegnung schaffen. Also wir reden nicht über die Menschen nur. Ja, man muss ja ein bisschen auch sich intern austauschen mit den Kollegen, das machen wir schon. Und dann machen wir aber Begegnungen, dass wir in die Einrichtung gehen, daher auch die Kontakte zu den Migrantenorganisationen, die ja notwendig sind, mit denen wir auch aufgebaut haben gemeinsam, woraus sich dann viele weitere Projekte dann noch entwickeln. Wir haben jetzt seit dem 3., 4. März die Ausstellung aus Niedersachsen nach Auschwitz, die Deportation der Sinti und Roma.
Die hängt bei der Polizei?
In der Polizeidirektion am Ort des Verbrechens auch. Die Ausstellung wird gut besucht, ist für die Bürger und Bürgerinnen noch da, aber auch Kollegen und Kolleginnen kriegen dann die Führung von uns.
Wie lange läuft sie noch?
Sie endet jetzt am 29.06.
Schade. Ja.
Ja, okay. Aber Göttingen kann sie auch holen.
Sie kann auf Wanderschaft gehen.
Genau.
Ja. Okay. Du sagst, es geht darum, Begegnungen zu schaffen, interkulturelle, interreligiöse Begegnungen. Ich kann mir auch vorstellen, dass heutzutage es sehr viel mehr Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei gibt, die selbst eben aus Einwanderungsfamilien kommen. Wie hat sich das verändert?
Das hat sich sehr zum Positiven verändert, wenn ich gucke, wie es 95 war. Es hat ja dazu auch mehrere Anläufe und Kampagnen gegeben. Dazu bewerben wir jetzt auch. Und ich kann jetzt die Zahlen nicht genau, welchen Prozentsatz, aber der ist stets steigend. Menschen mit Migrationsgeschichte, die sich, ja, das sind ja in der 3. oder 4. Generation, die und bewerben sich und stehen die Prüfung und dann sind sie da, und das ist sehr gut.
Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu der eigentlichen Motivation, wegen der diese Stelle eingerichtet wurde. Ja. Also du hast ja eben die rassistisch motivierten Überfälle und Morde genannt. Hatte man, also bestand damals eben der Verdacht, dass eben, oder die Polizei war ja damals auch teilweise machtlos oder hat nicht agiert. War das so der Hintergrund?
Also der ausschlaggebende Charakter war damals eine Polizeistudie, Polizei und Fremde heißt sie. Und die Quintessenz war aus dieser Studie, dass die befragten Polizistinnen gesagt haben, wir möchten mehr Schulung im Bereich Polizei und Fremde im Umgang miteinander. Mhm. Und das war dann sozusagen, wenn man es ganz platt ausdrückt, der Auftrag, der vom Bund dann auf die Länder runtergebrochen hat, macht was daraus.
Mhm. Und wie hat sich damals deine Arbeit angelassen? Also du hast da ja Pionierarbeit gemacht. Du bist ja jetzt nicht in irgendjemandes Fußstapfen getreten, eine Person, die 30 Jahre lang auf dem Job war und du wusstest genau, was du machen wirst. Wie war das für dich damals?
Es war eine Herausforderung. Mhm. Also das erste Jahr war auch gut so, war ich auf so einem klassischen Polizeirevier, bin mit einem Kontaktbeamten, der so die Bürgernähe das hat, mitgegangen und habe dann Hannover ja das klassische Linden, wo auch viele Migranten leben und habe auch ein bisschen so dann die Polizei, ich war ja Polizei total fremd. Ja, recht jung und 95 Frau, das darf man auch nicht vergessen. Jetzt haben wir 50-50. Aber damals war das noch nicht so und das war schon von allen Seiten ein wenig arg beäugt worden. Mhm. Intern, da kommt jemand, keine Polizistin, nicht richtig deutsch und dann auch noch vom Ministerium, so geschaffene Stelle, was will sie uns ausspionieren, will sie irgendwie sagen, dass wir alle Rassisten sind. Und der Auftrag, den ich gegenüber der Migrantenorganisation habe, die sagten, wo ich mich dann vorgestellt habe, ja, ist ja schön, du bist ja nett, aber du arbeitest für die falsche Behörde, willst du uns ausspionieren? Also dieses zwischen den Stühlen sitzen.
Ja. Misstrauen von beiden Seiten.
Mhm. Was ich schon sagen muss, die Behördenleitung, egal wer jetzt gerade Polizeipräsident, ich habe jetzt mehrere ja schon Präsidenten, jetzt eine Präsidentin, die haben alle so einen falls roten Faden diese Stelle unterstützend. Und da haben wir jetzt mit der Aus- und Fortbildung super Seminare hingestellt mit allen möglichen Bereichen und jetzt auch mit den Kollegen, die im Rahmen der Strategie 2027 als Ansprechpaten, Ansprechpersonen für Polizeischutz für die Demokratie ausgebildet worden sind. Ich bin auch mit ausgebildet. Das ist jetzt seit 2 Jahren so neueres, auch vom Ministerium mit runtergebrochen, mit dem Verein gegen das Vergessen aus Berlin, die uns ausgebildet haben. Und da haben wir jetzt nochmal einen großen Auftrieb. Dann sind wir jetzt nochmal intern auch nochmal mehr, die ganz viele Aktionen da gemeinsam machen. Und ich bin erst gestern aus Berlin mit denen zurückgekommen. Da haben wir auch nochmal uns gut ausgetauscht, viele unterschiedliche Bereiche angeschaut. Und
was ist das Ziel von diesem Programm
so konkret? Das Ziel ist, langfristig überall Kollegen und Kolleginnen zu haben, ganz auf der ganz kleinen Ebene. Eine Kollegin sagt so, meine Polizeibeamtin, die auch Ansprechperson ist, sehr schön. Ja, dann sitze ich im Nachtdienst und dann, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist, dann hole ich mal ein paar, was so im Internet oder sonst wo, so Sprüche laufen, die auch diskriminierend, vorurteils oder rassistisch und komme mit den Kollegen ins Gespräch. Was haltet ihr davon? Was sagt ihr? Wieso Pro- und Kontra-Argumentation? Das ist so die ganz niedrigschwellige Ebene, ins Gespräch kommen.
Was ist gerade so auf Social Media los?
Social Media gerade, so das können die Jüngeren sehr gut. Und da sind sehr fitte Kollegen, die Polizeischutz für Demokratie, die das auch umsetzen im Rahmen ihres Dienstes im Alltag. Bis hin zu super tollen Aktionen wie eine Themenwoche im November um den 9.11. herum, wo verschiedene Aktionen wie Besuch des von Bergen-Belsen, Podiumsdiskussionen, alles zu dieser Thematik, Gedenkfeierlichkeiten, also aber auch ganz konkret zusammensitzen, sich austauschen. Also dafür bietet die Behörde auch Raum. Die Polizisten machen das ja alles noch im Nebenamt, die müssen ja auch noch ihren Alltag was der Bürger und die Bürgerin ja auch erwartet, zu Recht, auch noch absolvieren. Und da sind wir eine große Truppen, wir werden jetzt auch noch mehr, wo wir uns gegenseitig austauschen, weiterbilden, uns unterstützen. Und das ist, also das hätte ich mir 95 nicht gedacht, dass es mal so weit kommen wird, muss ich sagen. Und das ist was Schönes.
Ja, dass auch so viele dann auch mitmachen und sich ehrenamtlich engagieren. Ja. Ja, also das klingt nach einem wirklich tollen Projekt. Ich habe zum anderen ein bisschen recherchiert zu der aktuellen Studie, die im Moment ja läuft und wo es im August 24 dann Ergebnisse geben soll. Das ist die Megavo-Studie zur allgemeinen Alltagssituation der Polizeibeamtinnen und Beamten. Es wurde gefordert, noch zu Zeiten, als Horst Seehofer Bundesinnenminister war, nach George Floyd und der Diskussion über Polizeigewalt in den USA eben auch gefordert, eine Studie zu Rassismus in der Polizei in der Bundesrepublik zu machen. Darauf hat sich dann ja eben der damalige Innenminister nicht eingelassen. Ja. Und was dabei rausgekommen ist, eben diese Megavo-Studie zur allgemeinen Alltagssituation. Genau. Erste Ergebnisse, vorläufige Ergebnisse gibt es anscheinend ja schon. Und da haben 15% der Befragten erklärt, es lebten zu viele Ausländer in Anführungszeichen in Deutschland. 21% fanden ganz oder eher, dass Asylsuchende nur hierher kämen, um das Sozialsystem auszunutzen. 17% fühlten sich ganz oder eher durch die vielen Muslime manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. Also das sind Aussagen von befragten Polizistinnen und Polizisten. Also die Forscherinnen und Forscher beurteilen das so, die sagen, ein geschlossenes menschenfeindliches Weltbild sehen die Forscherinnen nur bei einer sehr kleinen Gruppe von unter 1% der befragten Polizistinnen und Polizisten und betonen gleichzeitig, es sind mehr als nur Einzelfälle. Die Einstellungen zeigten, die kaum mit den Leitbildern der Polizei in Einklang zu bringen sind. Also das sind jetzt alles Zahlen aus einer bundesweiten Studie. Es sind auch vorläufige Zahlen, das sind jetzt erste Ergebnisse. Ich würde gerne von dir wissen, wie jetzt du aus deiner eigenen, also jetzt mal abgesehen von dieser Studie, wie du aus deiner eigenen Arbeitssituation das für Niedersachsen so einschätzt. Also wie sind da so deine Beobachtungen?
Also was ich für Niedersachsen sagen kann, es läuft auch eine Studie zurzeit und die wird, ich weiß jetzt nicht wann, ich glaube auch im nächsten Jahr veröffentlicht werden.
Und das ist, glaube ich, eine dezidierte Rassismusstudie, ne? Anders als diese
Bundesstudie. Ja, genau, das ist eine dezidierte Rassismusstudie. Mhm. Und das ist die Antwort von dem damaligen Innenminister Herrn Boris Pistorius, auf Herrn Seehofer, der gesagt hat, es gibt keine Studie. Und das ist damals dann von ihm in die Wege geleitet worden und von der jetzigen Innenministerin nicht gestoppt, sondern fortgesetzt worden. Und insofern kann ich diesen Ergebnissen jetzt nicht vorgreifen. Ich kann jetzt so ganz persönlich antworten. Ja, es gibt Menschen und diese Zahlen bundesweit kann ich nachvollziehen und ich will das alles auch nicht kleinreden. Aber ich kann nur für meinen Wirkungskreis versuchen, das Bestmögliche daraus zu machen. Und dass ich mit den Seminaren, mit dem Zusammenschluss der Kollegen versuche, da immer wieder drauf zu gehen. Und dann hoffe ich, dass Menschen, die Opfer werden von solchen rassistischen, auch Polizeibeamten, entsprechend nicht nur dem Beschwerdegang, sondern auch entsprechend so sich ihr Recht doch einfordern. Also für Hannover, wir haben eine Antidiskriminierungsstelle, die sich jetzt neu formiert. Es wird jetzt auch einen unabhängigen Antidiskriminierungsbereich geben. Auch da ist eine Offenheit auch aus unserer Behördenleitung signalisiert worden, dass man sagt, da möchten wir auch unseren Beitrag dazu leisten, dass da Transparenz heißt und alles andere vertraue ich einfach auch dem Rechtsstaat, sage ich jetzt so. Sonst könnte ich ja nicht für diese Behörde arbeiten. Das klingt jetzt ein bisschen wie eine Plattitüde, aber ich habe keine persönlichen anderen Mittel, andere diese 17 oder 20%, die du erwähnt hast, zu erreichen.
Verstehe, ja. Was du erwähnt hast mit dieser Antidiskriminierungsstelle, dass die unabhängig aufgestellt wird gerade, das ist auch ein wichtiger Punkt, der bei dieser Auswertung dieser Megavo-Studie auch genannt wurde, dass es eben wirklich eine unabhängige Stelle gibt, wo sich eben Opfer von Diskriminierung oder Rassismus eben hinwenden können. Ja. Sonst funktioniert natürlich das ganze Beschwerdesystem nicht.
Genau, das ist ein MISO-Netzwerk in Hannover. Und also ich kann nur sagen, für unsere Behörde ist, wir haben die Kontakte dazu. Es wird auch gewünscht, dass wir als interkultureller Dienst auch die Kontakte halten, im Gespräch bleiben. Meine Kollegin und ich bieten in Konfliktsituationen, wir sind Mediatorinnen auch, also Konfliktberater in unterschiedlichen Bereichen. Und hiermit wäre es auch für Personen, die sich diskriminiert fühlen oder diskriminiert auch konkret werden, können sie sich auch an uns auch wenden und Vorgespräche führen. Wir sind keine Polizeibeamten. Und insofern unterliegen wir nicht dem Strafverfolgungszwang und wir haben auch nicht die Schweigepflicht wie Ärzte. Aber dadurch, dass wir nicht dem Strafverfolgungszwang ist, kann es ein allgemeines Beratungsgespräch erst einmal auch bei uns so verbleiben.
Okay. Wo siehst du die wichtigsten Herausforderungen für deine Arbeit in den nächsten Jahren? Also ist es das, Menschen zu erreichen, die Opfer von Diskriminierung oder Rassismus werden, um dann ja für sie zu arbeiten, sie zu stärken und gegen die Strukturen sozusagen dann auch zu wirken?
Es gibt mehrere Herausforderungspunkte, diese Arbeit weiterhin zu stärken, weiterhin in dem Zusammenschluss und da auch junge Kollegen und Kolleginnen mehr dafür zu gewinnen, als Ansprechpersonen Polizeischutz für die Demokratie im Nebenamt ihre Zeit zu investieren, ihr Engagement. Und mittlerweile ist das mit, also das ist, ich denke, für viele, die in meinem Alter sind, auch so eine Aufgabe, junge Menschen darin zu begleiten, zu bestärken, das, was wir an Erfahrungen hatten. Hoffentlich gelingt mir das nicht oberlehrerhaft, ihnen mitzugeben, sondern so, dass sie daraus die Punkte entnehmen, die zeitgemäß jetzt gut sind und weiterführen. Das ist so meine Hoffnung. Und das wünsche ich mir. Und ja, für unsere Behörde gilt auch Nachwuchswerbung nach wie vor. Das ist mittlerweile ein Thema in allen Bereichen, auch für die Polizei, dass wir zukünftig junge Menschen haben werden, sowohl als Beschäftigte der Polizei, als auch Polizeibeamte und Beamtinnen, die sich bewerben, die weltoffen sind, die engagiert sind, die respektvoll und tolerant und vorurteilsfrei ihre neuen Aufgaben annehmen. Und ich hoffe, dass ich da begleitend die letzten Jahre noch dabei sein kann.
Ja, da hilft es natürlich auch, je mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den eigenen Reihen sind, desto leichter ist es dann eben auch, dann gibt es eben Role Models, desto leichter ist es dann auch eben Menschen zu motivieren, ne, selbst dann auch den Weg zu gehen.
Ja. Und wir haben schon eine ganze Menge.
Vielen Dank für das Gespräch,
liebe Julia. Danke, Eva. Ja, danke schön.
Das war das Gespräch mit Julia Kuchen. Auch wenn die 58-Jährige selbst nicht Polizeibeamtin, sondern für das niedersächsische Innenministerium tätig ist, ist sie so etwas wie ein Role Model. Sehr interessant finde ich, was sie über die Initiative Polizeischutz für die Demokratie erzählt, mit der sich Niedersachsens Polizeibehörden gegen zunehmende Angriffe und Anbiederungsversuche von Populisten wappnen wollen. Die Megavo-Studie, über die wir sprechen, trägt den Titel Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten. Sie wurde vom damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer in Auftrag gegeben. Erste Zwischenergebnisse gibt es jetzt, Endergebnisse werden im kommenden Jahr erwartet. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.